Hallo Dirk, ist was Komisches passiert. Hast du bei der letzten Folge gemerkt, dass wir gehackt wurden? Irgendeiner hat uns die Titelmelodie weggenommen. Aber wir konnten sie natürlich mit dem Backup wieder retten und hoffen, dass wir euch mit unserer einstimmenden Musik natürlich in die heutige Folge holen, die da heißt Durst. Natürlich holen wir uns nicht rein. Es ist doch wie verhext. Ich
Tja,
weiß
das
nicht.
ist halt, ist die Firewall erst einmal durchdrungen, Markus.
Er
Man
möchte
weiß
nicht
nicht.
wissen, wo T-Rex jetzt ist. Der sitzt irgendwo und lacht.
Und kichert sich die ganze Zeit ein.
Ja, na, probieren wir es nochmal.
Kultur und Podcast heißt Liebe. Der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung. Das heißt Liebe, der Podcast für offenbar. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung.
Ja. Wir haben die Musik nochmal retten können. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Folge 15 mit dem passenden Titel Durst. Und wie ihr hört, wird hier gerade Durst gestillt. Obwohl es hier in dem Teil mal einen ganz anderen Zusammenhang hat. Aber das werden wir gleich quasi fast zu Tode erörtern. Mein Name ist Markus Rosinski, mir gegenüber wie immer der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Graf Dirk für diese Folge, bitte.
Graf Dirk. Mir gegenüber Graf Dirk. So, ja, wie ihr gesehen habt, wir haben die alte Musik gerettet, letzte Mal die Panne ausgeglichen und gleich am Anfang möchte ich eine kleine Empfehlung loswerden, nämlich die unglaublichen Fälle des BND, hörbar auf Apple Music, da habe ich es jedenfalls gefunden. Das sind derzeit so, ich glaube, 15 oder 16 Folgen, eine sehr schöne Geschichte. Und da wird eine Kunststudentin vom BND angeworben und muss relativ aktuelle Fälle, die man auch aus den Medien kennt, bearbeiten. Und dieser Tipp, der geht nicht ganz ohne auch an dich, Atze
Boah.
Badekappe. So, damit steigen wir in die heutige Folge erstmal ein. Wir sind in der Folge Durst von 2011. Diese hat 24 Kapitel, eine Stunde und 13 Minuten lang.
Und wir steigen ungewöhnlich ein, nämlich mit einer Rede eines äußerst charismatischen Sprechers. Ich hätte ehrlich gesagt, das wollte ich eigentlich auch machen, mal zu recherchieren, wer der Sprecher eigentlich ist. Weißt du es, Markus?
Ich such's mal nebenher.
Genau, dann such das mal nebenher. Hier wird ein relativ langer Monolog als Einstieg gehalten, der allerdings keineswegs so zerfasernd ist wie die üblichen von zum Beispiel Charakteren wie St. Clair, wie wir in der letzten Folge schon erörtert haben. Und dieser Redner wendet sich namentlich an seine Zuhörer, die er die Kinder der Nacht nimmt. Und er benutzt halt so allerhand Vampirmotive. Und ich weiß nicht, es mag dir, Markus, oder auch den anderen Hörern vielleicht anders gegangen sein. Für mich ist die ganze Sache eher erstmal so, ich habe das gehört, so man erkennt natürlich sofort diese vampiristischen Motive, die er da anspricht, mit Dunkelheit, Kindern der Nacht, Opfer, dunkler Prinz und so weiter. Das lebendige rote Elixier, was mich sofort, deswegen habe ich es beim letzten Mal in der Folge auch betont, das rote Elixier sofort an den Bernstein der letzten Firma des gleichnamigen Zimmers denken lassen muss. Oder sollte es vielleicht doch Blut sein? Aber wir sind ja alle gewohnt, dass Offenbarung 23 kein Fantasy-Hörspiel ist. Und ich habe nun die ganze Zeit nun darauf gewartet, so, ha, na, was meint er denn nun eigentlich? Also, das kann doch jetzt, das sind doch, also, kommt Leute, also wir fangen jetzt nicht hier mit einer Vampir-Zusammenkunft an. Ich glaube, dass das auch wirklich derart bewusst aufgebaut wurde. Und tatsächlich ist es dann allerdings doch so, ja, denn er nennt sie meine Vampire. Es sei jemand auf dem Weg, es werden Ströme von Blut fließen. Und das Kind des großen Lichts sei auf dem Weg zu ihm. Das Kind des großen Lichts, ich nur als bekennender John Sinclair-Fan, musste natürlich sofort an den Sohn des Lichts denken. Hm. Und ich habe erst tatsächlich erstmal kurz gedacht, so, ha, habe ich hier irgendwie in der Playlist das falsche Hörspiel angeklickt. Aber nein, hatte ich nicht. Es ist Offenbarung 23. Und wir fangen an mit einer Vampirrede.
Genau. Und diese Rede hält Klaus-Dieter Klepsch, ist der Synchronsprecher.
Genau.
Die Klepsch. Stimme von Hugh Laurie, also die Stimme von Dr. House, wenn man sich mal so zurückerinnert an die Serie. Unbezahlte Werbung, ich sag's mal dazwischen. Und ich war auch etwas irritiert, als ich die Folge zum ersten Mal hörte und guckte so ein bisschen in mich hinein und dachte, jetzt Vampire wirklich. Und ich war sehr glücklich, als der Dialog zwischen Wille und Ulianus, als der Satz fiel, komm, jetzt lass mal den Vampir-Scheiß weg. Ich war sehr froh, als dieser Satz fiel. Weil
ja, das war irgendwie dann erstmal so ein bisschen erlösend. Ne? Das ist ja schön, dann ging es mir also nicht alleine so. Dürfen aber noch gar nicht so viel vorwegbringen, denn die beiden Namen, nur Ulianus wird, glaube ich, namentlich an dieser Stelle genannt.
Ja, Ulianus.
Ne? Ulianus nennt sein Gegenüber, also den großen Redenschwinger, Seneschall. Hm. Hast du... Siehst du auch da, ich habe langsam Gedächtnisstörungen. Da wollte ich eigentlich auch mal nachgucken, was diese Namen eventuell für geschichtsträchtige Bedeutung haben. Hast du das getan?
Nein, habe ich nicht, ehrlich gesagt nicht. Also
Seneschall klingt auch eher so ein bisschen wie ein Rang, nicht wie ein Name. Ein
Seneschall ist so eine Art Meister. Die Seneschalle, das kommt, glaube ich, aus dem... Ich glaube, das hat auch was mit Kreuzrittern zu tun. Aber da bin ich jetzt unsicher, da würde ich mich jetzt nicht rauslehnen wollen. Wir können es nochmal erörtern und wir können es vielleicht nochmal gucken.
Richtig. Also auf jeden Fall werden wir wieder in die Realität zurückgezerrt.
Und zwar durch die News.
Nicht nur das, sondern auch durch die kurze Unterhaltung dieser beiden in Anführungszeichen Vampire. Ein ganz wichtiger Passus, der an dieser Stelle auch noch erwähnt wird, ist, das Medaillon wurde übergeben. Mhm. Deswegen, ich habe es vorhin schon in unserer Vorbesprechung schon gesagt, die letzte Folge mit dem Bernsteinzimmer und diese Folge Durst haben für mich fast Doppelfolgencharakter. Mhm. Also die sind so eng miteinander verflochten, die gehören einfach zusammen. Was das für die Bewertung ausmacht, das werden wir am Ende erfahren. Aber genau, das wird erwähnt und danach...
Kommen die News.
Reißen uns die News wieder.
Genau, und da geht es um ein bestimmtes Thema, nämlich um mal wieder um Wasser. Und wenn wir uns jetzt wieder zurückerinnern, Wassermann, wir können jetzt ein bisschen ein paar Fäden spinnen, aber Wasser wird aus dieser Darstellung immer wertvoller, der Bedarf an Trinkwasser steigt. Und es gibt natürlich, wie wir alle wissen, auch viele trinkwasserverarbeitende Betriebe. Und dementsprechend geht es so ein bisschen um die Sache. Dann gehen wir in den Vorspann, den wir alle kennen. Mit der üblichen Musik und so weiter. Und dann haben wir eine Überblendung, nämlich in Nolos Küche. Mal wieder, man ist mal wieder beim Essen. Es ist Donnerstag, 21.23 Uhr, hervorragende Essenszeit für schwere Gerichte.
Richtig, wir knüpfen, ja?
Also ich als Ü50 sage nicht mehr um 21.23 Uhr essen, aber T-Rex ist ja noch ein bisschen jünger.
Aber Nolo, er sagt doch eigentlich, Nudeln mit Pesto seien überhaupt nichts Kalorienträchtiges. Das ist, ich muss sagen, vielleicht ist das eigentlich die große und überhaupt nicht richtig anerkannte Verschwörungstheorie dieser Folge, dass Nolo sagt, Nudeln mit Pesto seien was ganz was Leichtes.
Also ich möchte.
Vielleicht sind wir alle einer Lüge aufgesessen.
Ich möchte Nolo jedenfalls nicht als meinen Ernährungsberater haben. Auf jeden Fall essen Sie Nudeln mit Pesto. Ja. Und innerhalb dieser ganzen Geschichte gibt es ja einen kleinen Unfall. Also es gibt eine Basilikum-Schnittszene. Also quasi, ich erinnere mich so ein bisschen an die Psycho-Dusch-Szene. T-Rex schneidet sich und ist furchtbar wehleidig.
Aufpassen an dieser Stelle, für jüngere Zuhörer können die folgenden Inhalte verstörend wirken.
Genau, also T-Rex schneidet sich in den Finger und Nolo leckt das Blut ab. Wir wissen alle.
Mit Genuss.
Erster Hinweis auf Vampirismus, Fragezeichen. Und
selbstverständlich hat sie auch hier wieder eine hervorragende Begründung dafür am Start.
Genau.
Denn Speichel ist noch immer der beste Wundverband.
Genau. Ja, auch da, ich möchte Nolo nicht als meine Ärztin haben. Also auf jeden Fall.
Vielleicht ist er im Reisebüro doch ganz gut aufgehoben.
Ich fand es nur witzig bei den Erlebnissen, die T-Rex hatte, dass er einen Schnitt in den Finger als so schlimm empfindet.
Naja, aber er muss auch wirklich tief gewesen sein.
Ja, aber letzte Folge hat er einen Sack über den Kopf gekriegt und wurde nach Russland verschleppt. Also jetzt mal ernsthaft. Schnitt den Finger.
Ja, ja, gut.
Und jedenfalls kommt man nochmal in diesem Gespräch, und da ist wieder diese Rückführung in die letzte Folge, auf den Bernstein-Anhänger zurück. Und so alles in allem, die Szene, T-Rex und Nolo sind so ein bisschen flirty mal wieder.
Oh, nicht nur ein bisschen flirty. Also Nolo geht diesmal aber auch mal richtig ran. Also ich meine, hallo, sie nimmt den Finger in den Mund, sie trinkt von seinem Blut, erzählt, das wäre ja auch eine Form des Vernaschens. Also über flirty sind wir ja schon so ein ganz kleines Stückchen hinaus.
Aber wer, also hört T-Rex den Knall nicht, oder?
Er stellt sich, glaube ich, einfach nur herb dämlich an dabei.
Na gut, okay.
Also aber das wäre doch auch nur halb so spannend. Das ist schon, also ich meine, der liebe Georg denkt ja auch hier an die Zuhörer. Ja. Das ist ja ein Plot, der über die Folgen getragen werden möchte. Man möchte nicht in der zweiten Folge hören, ja, okay, sie sind jetzt übrigens ein Paar und leben glücklich bis an ihr Ende.
Ja, das ist schon schön, dass es sich so aufbaut. Und jedenfalls kommt ein Thema auf, und zwar, wo dieser Anhänger herkommt. Und Tron hatte den Anhänger vom Berliner Verein Berliner Unterwelten. Und auch da wieder, kleiner Reisetipp, das ist, irgendwie zieht sich das durch unsere Folgen, dass wir immer wieder Berlin so ein bisschen als Tourismus, wir müssen mal mit dem Tourismusverband reden.
Wir hätten vielleicht lieber irgendwo ein Hörspiel aus, obwohl, nee, dann hätten wir noch weiter reisen müssen, um die Außentermine wahrzunehmen.
Ja,
auch die Unterwelten, also Tatsache, ich habe das schon mal gemacht, du, so wie du klingst auch, aber es gibt ja mehrere Führungen mittlerweile, und ich hatte mir eigentlich immer in den Kopf gesetzt, das nochmal zu machen. Und vielleicht dann mal eine andere Tour zu wählen, weil die Bunker sind ja mittlerweile doch wesentlich weiter zu ergründen, als das früher der Fall war, ist auf jeden Fall ein ganz klarer Ausflugstipp für Leute, die mal zufällig in Berlin sind oder auch permanent in Berlin sind. Ist was, was man mal gesehen haben sollte.
Kurze Ergänzung, aber das wird bei den Touren auch gesagt. Es gibt mehrere Touren durch die Berliner Unterwelten, durch Bunkeranlagen, die sind am Bahnhof Gesundbrunnen unweit gibt es den Flakbunker, dann gibt es da relativ viele unterirdische Sachen, man kann da relativ viel rumlaufen, dann gibt es Zivilschutzbunker, die man besichtigen kann, also man kann da eine Menge machen. Es gibt ein paar Touren, da wird gesagt, man muss gut zu Fuß sein und man sollte keine körperlichen Probleme haben, und es ist auch ganz sinnig, eine Taschenlampe mitzunehmen. Wenn man über eine einigermaßen vernünftige Taschenlampe verfügt, dann und man sollte nicht sehr platzängstlich sein.
Klaustrophobische Neigung wollte ich gerade sagen, das bleiben wir lieber im Park oben.
Genau, also da dürfte es schwierig werden. Aber jedenfalls Reisetipp, unbezahlte Werbung, die Berliner Unterwelten, für Leute, die es interessiert, gute Sache. Ja. Und Nolo und T-Rex sind dann an diesem U-Bahnhof Gesundbrunnen, und dort ist keiner. Also das halte ich auch für ein Gerücht.
Und nein, das ist nicht ganz, sie sind nicht am U-Bahnhof Gesundbrunnen. Das dachte ich nämlich auch erst, lustigerweise bin ich an der Stelle auch hängen geblieben und dachte, oh, bin ich kurz eingeschlafen. Tatsächlich war ich das wohl, denn sie fahren zwar zum U-Bahnhof Gesundbrunnen, aber dort am Eingangs, im Eingangsraum der Führung zu den Berliner Unterwelten, da ist niemand.
Aber das ist oben, das Haus.
Ja, schon, aber sie wollten ja, vielleicht wollten sie nur damit sagen, dass eben, und das ist ja schon eigenartig genug, kein anderer Teilnehmer dort wartet.
Genau. Also wir lassen es jetzt mal so stehen. Und diese Führung, die macht ein Herr Wilhelm.
Wilhelm Behm.
Genannt Wille.
Wille möchte er gerne genannt werden. Genau, und die Stimme kommt uns bekannt vor.
Es ist wieder Klaus-Dieter
Klepsch.
Also es Klaus ist wieder Klepsch. Dr. House.
Das heißt, unser Vampir vom Anfang, der allerdings sehr, sehr nett zu den beiden ist und anfängt, also ihnen auch suggeriert, er sei eben der dazugehörige Führer und eben ihnen jetzt die Unterwelten nahe bringt.
Genau.
Und so laufen sie denn mit ihm von Tannen.
Genau, und man besichtigt einen Bunker und Wille erklärt ein bisschen was zu dem Bunkerlabyrinth. Man muss dazu sagen, diese Bunker sind wirklich ganz schön große. Das war teilweise für Tausende von Menschen gedacht. Und das sind natürlich große Anlagen und die sind natürlich weit verzweigt. Und die sind auch relativ unheimlich, wer da mal unten war. Die sind mit so einer fluoreszierenden Farbe. Also man kann in totaler Dunkelheit leuchten da die Wände noch. Man möchte eigentlich nicht wissen, was in der Farbe drin ist. Und dann bemerkt T-Rex
das. Das ist wahrscheinlich Uran.
Ja.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, was da, oder Tritium oder so, wahrscheinlich eher.
Na, da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil es gibt ja auch noch dieses Uranglas. Und das hat ja bis heute so einen leichten grünlichen Schimmer, wobei das keine Illumineszenz ist, sondern tatsächlich nur eine Lichtverstärkung durch die Oberflächenbeschaffenheit des Materials. Dann wird es wahrscheinlich wirklich eher Tritium sein.
Ja, also es muss, also der Unterschied des Tritium gibt es in relativ guten Uhren, um die Zeiger zum Leuchten zu bringen oder die Zahlen zum Leuchten zu bringen. Und Tritium hat den Vorteil, dass man nicht wie bei anderen Uhren dieses Leuchten aufladen muss durch Licht, sondern es leuchtet von sich aus durch seine Eigentätigkeit. Und jedenfalls bemerkt T-Rex, dass Wille ja ein bisschen wie ein Gothic aussieht und an der Stelle, ich mal es nicht aus, aber achtet mal auf die Reaktion von Wille auf diese Ansprache hin. Wir werden es jetzt nicht auflösen. Jedenfalls gibt es danach dann einen Übergang und Wille fragt, ob sie die offizielle Führung wollen oder ob man vom üblichen Weg abweichen wolle. Ich persönlich hätte da meine Bauchschmerzen mit. Ich bin ein Freund von offiziellen Führungen, aber
ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Ich hätte mich vielleicht hinreißen lassen.
Aber T-Rex geht nicht sofort drauf ein, obwohl ja Abweichungen genau sein Ding sein müssten.
Naja, aber andererseits haben wir auch in der letzten Folge Gesundheit, Markus. Das konnte jetzt kein anderer hören. Das hat er wirklich gut verborgen.
Ja.
Hat er auch in der letzten Folge schon so im Eingang so ein bisschen erwähnt, dass er vielleicht auch der Abenteuer so ein ganz klein bisschen überdrüssig ist. Im Moment hat er, Verdremani, ist das doof? Markus, ja. Gesundheit. Vielleicht ist er eher ein bisschen darauf ausgerichtet, dann eben momentan auch ein bisschen was mit Nolo zu unternehmen.
Das könnte auch sein, dann lassen wir uns gerne mal vom Abenteuer wegreißen. Jedenfalls gibt es von Wille ein neues Thema, was er aufbringt, und zwar das Thema Germania. Und Germania ist ein Themenbereich. Im Dritten Reich hatte Hitler die Idee, mit Albert Speer Berlin zur Welthauptstadt zu machen, zu Germania. Und dazu sollten gigantische Bauwerke hier installiert werden, die halt diesen Anspruch darstellen. Und eins dieser Bauwerke existiert noch. Und eins dieser Bauwerke ist tatsächlich der Flughafen Tempelhof mit dem längsten aneinandergereihten Gebäude der Welt. Es ist jedenfalls in einer Stadt, weil es gibt noch ein längeres, und das ist die Anlage an der Ostsee, das ehemalige Kraft durch Freude Hotel, was ewig lang ist.
Ach ja, dieses Teil.
Das ist noch länger, aber in einer Stadt veranlagt ist es halt dieser Flughafen Tempelhof. Das ist schon, man kann den auch besichtigen, auch als so ein bisschen diesen Ansatz Germania. Und dann kann man mal oben in diese Dachkonstruktion, das habe ich mal mit der Arbeitsstelle auf einem Betriebsausflug gemacht. Und dann kann man quasi.
Das hatte das ja nicht weiter.
Nee, tatsächlich nicht, aber es ist. Wenn man von da oben durch dieses Dachgestühl runterguckt in die Halle, ja, was man wirklich kann, dann sieht man erstmal diese Höhe, diese gigantische Höhe. Und es war tatsächlich geplant, dass wenn man in der Halle steht, dass die gesamte Außenfront zum Flugfeld hin verglast sein sollte. Das war eins dieser Germania-Projekte,
ja,
damit man die abfliegenden Flugzeuge sehen kann, aus der Halle heraus. Also das wäre eine gigantische Scheibe gewesen. Das ist auch nicht baulich durchgeführt worden.
Ja, aber es ist schon eine irre Utopie gewesen. Also irre ist hier
weißt, was mehrschichtig ist?
Bedeutsam, aber
es gibt in Schöneberg das mal zu Germania mal gesagt. Ne? Man kann sich ja über heute würde man mit Computern alles simulieren und so weiter. Es gibt auch wieder für Berlin-Besucher, es gibt in Schöneberg den Belastungscontainer. Das ist ein zylindrischer Betonklotz, der in den Boden eingelassen wurde und an dem bis heute Messungen vorgenommen werden, wie weit er im Berliner Heideboden versinkt.
Ja.
Und dadurch ist herausgekommen, und Albert Speer, der Chefarchitekt der ganzen Geschichte, der den Krieg überlebt hat im Übrigen, hat dann herausgefunden durch diesen Belastungscontainer, dass diese gigantischen Bauwerke, die Hitler bauen wollte, einfach mal in der Erde versinken würden.
Ja.
Also er hätte diesen Triumph, er wollte in der Straße 17. Juni einen Triumphbogen bauen, dessen Innenbogen so groß ist, dass der Arc de Triomphe aus Paris da reinpasst.
Ja.
So groß waren die Abmessungen. Das wäre gnadenlos im Boden versunken, das hätte ständig abgesagt, das hätte sich gar nicht getragen.
Wobei man einfach auch mal an der Stelle fachliche Anerkennung leisten muss, dass der Speer eben wirklich ein außergewöhnlich talentierter Architekt war.
Auf jeden Fall.
Also was der entworfen hat, ist halt auch, also scheint auch wirklich für die Ewigkeit entworfen zu sein. Das ist natürlich jetzt ein geflügeltes Wort an der Stelle, für die Ewigkeit ist es nicht.
Zumindest erstmal für die ersten 1000 Jahre.
Aber es sind schon die Jahrzehnte überdauernde Bauten und ausgesprochen beeindruckend. Und so geht es einem eben auch, wenn man am Flughafen Tempelhof mal flanieren geht. Dieses Gebäude sieht aus der Ferne relativ unspektakulär aus, wird aber witzigerweise immer größer, bis man direkt davor steht, habe ich festgestellt. Ne? Also aus Fern denkt man so schon, ja, da hinten, da ist so ein bisschen Betonstreifen und so weiter. Und je näher man kommt, desto größer und dunkler und seltsam beeindruckend wird dieses Bauwerk.
Also es gab eine Planung für dieses Gebäude, um es mal vielleicht in der Zahl zu fassen. Wir weichen jetzt gerade stark von dem Hörspiel ab, aber vielleicht ist das ganz, ganz interessant. Es gab eine Planung, es sollte eine Besucherterrasse auf dem Dach dieses Gebäudes entstehen und diese sollte 150.000 Menschen beherbergen können. Und es gibt jetzt wieder eine Planung, man möchte eine Dachterrasse errichten. Es gibt eine Bauvorplanung, die Genehmigung steht da wohl noch aus. Man möchte jetzt eine errichten, wo man überlegt, zwischen 30.000 und 50.000 Menschen dort hochzulassen.
Was auch eine ganze Menge ist.
Was gigantisch viel ist, weil man sich mal klar macht, wie viel 30.000 bis 50.000 Menschen sind. Ich meine, das ist ein Fußballstadion voll.
Und wir reden über eine Bausubstanz.
Wir reden über ein Dach.
Die Leute
sind dann oben.
Die wahrscheinlich aber dafür kaum verstärkt werden müsste.
Genau, nein, wird sie nicht.
Also sensationell
gebaut. Man hat jetzt noch, man muss natürlich heute sehen, wenn da 30.000 bis 50.000 Menschen sind, dann braucht man Toilettenanlagen, Wasseranlagen, Versorgung, Trinken, Treppen, Aufzüge. Also man ist da momentan noch in der Logistik, aber das ist eine Vorplanung, die man da noch macht. Aber kommen wir müssen zurück zum Hörspiel.
Ja.
So, und jetzt gibt es in der weiteren Folge, und Wille fragt Nolo und T-Rex, warum sie denn da sind, was ich eine interessante Frage finde, weil eigentlich wollten sie ja eine Führung machen und dann wäre die Frage eigentlich schon fast beantwortet, weil man macht ja eine Führung. Und aber daraufhin erscheint irgendetwas zu ahnen und Nolo zeigt Wille das Medaillon und sagt, es wäre von Boris F. Das ist deshalb so genannt, das ist interessant, auch jetzt kleine Nebenstory, ganz kurz, long story short. Die Familie des verstorbenen Hackers Tron hat sich gegen die Aussprache des vollständigen Namens gewehrt. Das konnten sie später nicht mehr verhindern, weil es ein Gerichtsurteil dazu gab. Aber hier war es noch in der Schwebe.
Gültig, ja.
Und deswegen hat man Boris F. genannt. Ich hätte als Macher des Hörspiels generell auf den Namen verzichtet. Also ich hätte es anerkannt, ehrlich gesagt.
Ja, aber das ist halt so ein bisschen so der rettende Realitätsanker, der die ganze Sache eben nicht allzu sehr abdriften lässt, dass wir halt eine Persönlichkeit haben, die es wirklich gab.
Genau.
Ja, und ich denke, dass das ein elementarer Bestandteil der Hörspielreihe ist. Insofern kann ich die Entscheidung verstehen, aber ich kann vor allem eben auch die Ansicht der Familie verstehen, dass man darauf verzichten sollte, zumindest.
Ja, auf jeden Fall ist interessant, Wille kennt Tron.
Ja, da schon her. Ja. Ein bisschen hatten wir es vielleicht alle schon geahnt, denn Wille erzählt, Tron hätte diese Führung auch schon einmal gemacht. Ich meine, wenn man so, da stellt sich mir natürlich, hat sich sofort die Frage gestellt, na Mensch, so als Führer in den Berliner Unterwelten, da muss er doch aber tausende von Leuten da durchgeführt haben und mit jedem hält er ein Schwätzchen und der ist ja damals.
Und der erinnert sich an Tron.
Richtig, er erinnert sich an Tron. Ich meine, Tron ist ja bestimmt damals nicht angekommen und sagen, ich bin übrigens Tron, ich bin ein Hacker, in ein paar Jahren tot und du wirst dich schon noch an mich erinnern. Ich hinterlasse hier übrigens einen Haufen Chiffren bring damit das Weltgeschehen irgendwie so ein bisschen ins Wackeln. Natürlich ist es nicht passiert, also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Das bringt uns aber auch zu dem Schluss, dass der liebe Wille vielleicht doch nicht nur so einfach nur so ein Führer ist.
Genau.
Also wir nennen ihn mal Guide, weil wir jetzt gerade bei Germania waren, finde ich den Begriff Führer ein bisschen problematisch.
Bisschen eckig, ja.
Bisschen eckig, genau.
Ja. Wir müssen da wieder ins sprachlich Rundere kommen. Und als Guide, ja. Aber Wille fragt nach dem Symbol auf dem Anhänger und ob Nolo weiß, was es denn bedeutet. Und Nolo sagt natürlich,
das ist mein Sternzeichen.
Das ist ein Wassermann. Na wohl klar. Ja, und jetzt kommt ein Thema, das habe ich nachgeguckt. Es gibt Tatsache, Ende der 90er wurden die Berliner Wasserbetriebe verkauft.
Veräußert und privatisiert.
Genau.
Große Geschichte.
Ist aber öfter mal passiert.
Das ist schon häufiger mal passiert, aber das ist sozusagen, wir sind ja nur noch Zeitzeugen, was das angeht. Das haben wir also noch miterlebt. Und ja, ich habe das auch recherchiert. Und es gibt echt politisch einen riesengroßen Haufen darüber zu berichten. Und das kann man hier in der Folge gar nicht alles bringen, sage ich mal. Mhm. Vielleicht hast du es schon ein bisschen konkretisiert und zusammengefasst. Aber auch wer hier interessiert ist, der möchte sich da einfach mal so ein bisschen einlesen, weil in der Berliner Politikgeschichte ist das eine ganz interessante Sache gewesen.
Und besonders interessant ist, weil Wasser ja so ein Lebensstoff ist. Eigentlich ein wirklich eins der wichtigsten Grundmittel, die man zum überhaupt um zu leben.
Ja, was man gerne heutzutage ja auch fehlerhaft so ein bisschen als Grundrecht des Menschen ansieht.
Ja. Ja.
In unserer Gesellschaft, die wir hier führen, kann man fast zu dem Schluss kommen, dass es ein Grundrecht auf Frischwasserversorgung gibt. Wenn wir aber so ein bisschen in die Welt hinausschauen, wissen wir, dass das nicht der Fall ist.
Es ist Quatsch. Man muss Wasser immer kaufen. Jeder, der Mieter einer Wohnung ist, jeder, der Besitzer eines Hauses ist, muss sein Wasser kaufen.
Und nicht nur das. Wenn man weiter in die Welt hinausschaut, wird man feststellen, dass viele Leute gerne dafür bezahlen würden, aber gar keines verfügbar ist. Ja, und das, da braucht man gar nicht so weit, und wir brauchen dort nicht in die Wüsten Afrikas schauen, sondern so weit muss man gar nicht gucken. Ja, also es gibt auch innerhalb von Europa gibt es Landstriche, die sehr, sehr schwer mit Frisch- und Trinkwasser zu versorgen sind. Es sind einige äußerst beliebte Ferienziele der deutschen Bevölkerung dabei. Also ich kann da immer nur mal empfehlen, lauft mal ein bisschen offenen und wachen Auges durch die Gegend und schaut euch mal in der Gegend, in der ihr im Urlaub seid, einfach mal ein bisschen um. Das schafft Respekt und vielleicht auch ein bisschen Demut an der einen oder anderen Stelle.
Also wir waren kürzlich in Italien und ich weiß, dass in unserem Sommerurlaub in Italien zum Beispiel keine Waschanlage betrieben werden durfte, weil ja Wassermangel herrscht.
Ja.
Und teilweise auch Pools verboten waren zu befüllen. Also das gibt es auch in Italien, und das ist ja nicht, wie du sagst, das ist nicht so weit. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, aus der Welt.
Ne? Ja, und das ist viel, genau. Also mein einfaches Gegenbeispiel wäre tatsächlich Frankreich. Für den einen oder anderen, der weiß es vielleicht, ich bin passionierter Angler und habe viel Zeit an französischen Stauseen zugebracht, und diese sind Trinkwasserressorts. Und die Begebenheiten an den Ufern dieser uns mittlerweile doch sehr gut bekannten Seen sind im Frühjahr ganz andere als im Sommer und nochmal ganz andere als im Herbst, weil diese Trinkwasserressourcen nämlich aufgebraucht werden. Und wir haben den einen oder anderen See eben auch schon im Herbst als quasi nicht mehr beangelbar vorgefunden. Hm. Seitdem Wale.
Also auf jeden Fall geht die Führung, der Guide macht sein Bestes, es geht bis in den letzten Raum, und der letzte Raum ist natürlich der Raum 23. Wie sollte es auch anders sein?
Du. Dafür müssten wir irgendwie mal so einen Jingle einbauen, oder?
Dass ich das
nicht immer singen muss.
Ja. Stimmt, das wird auch nicht besser durch also, den Singen.
Genau, aber Raum 23.
Man kommt im Raum 23 an, welchen auch sonst. Und Wille erwähnt ganz kurz den Film, und den auch hier erwähne ich den, ich nehme mal Wille seine Empfehlung vorweg. Den Film 23, nicht ist wie es scheint, in der Hauptrolle Karl Koch, spielt von August Diehl, wunderbarer Film, gute Schauspieler und eine schöne Geschichte über den Hacker Karl Koch, der seinerzeit dann sich an einem 23. selbst getötet hat und unter mysteriösen Umständen im Wald verbrannt gefunden wurde. So viel dazu, aber den Film kann man noch streamen. Dementsprechend könnt ihr euch den mal ansehen, sehr interessant. Da gibt es so einen kleinen Exkurs zu Karl Koch, weil es ein Hacker war. Interessante Geschichte, es war der erste KGB-Hack. Darunter könnt ihr mal googeln und da findet ihr eine interessante Story. Ja, und dann passiert's, plötzlich geht das Licht aus und große Unruhe.
Vollkommen. Nee, eigentlich erstmal ganz totale Ruhe. Eigentlich mehr Ruhe, als es Georg lieb ist. Denn das Licht geht aus und er möchte sich natürlich sofort nach dem Wohlergehen seiner beiden Gefährten erkundigen. Aber weder Willow noch Nolo scheinen noch da zu sein. So. Georg ist da so ein bisschen verzweifelt, denkt erst an den blöden Scherz. Wir sind ja aus Paris da auch einiges gewöhnt von Nolo. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass er sich auf so Späßchen einlässt. Aber er erkennt dann, oder ich weiß gar nicht, wie rum das ist, er hört erst den Schrei von Nolo.
Genau, und dann sieht er ein sich bewegendes
Licht. Und dann sieht er ein sich bewegendes Licht, phosphorizierend wird es beschrieben. Und Georg heldenhaft stürmt hinterdrein, doch sein Spot nimmt ein jähes Ende an der Tunnelwand.
Genau, also er trifft eine Wand, er hat ein bisschen die Orientierung verloren, und dann kommt aus dem Nichts ein Mitarbeiter und spricht ihn an und fragt, wie er denn da hinkommt und wer denn dahin. Und das wird natürlich erzählt, es gab einen Guide, und dieser Guide, und dann erzählt er ihm auch noch, also dieses bewegliche Licht, was er gesehen haben könnte, weil T-Rex natürlich davon erzählt, war wahrscheinlich abgeriebene Wandfarbe, die an der Kleidung hängen geblieben ist.
Richtig, und da um die Ecke gegangen ist, und hat er den Eindruck gehabt, das hätte sich entfernt und er wäre direkt durch die Wand gegangen. Er hätte auf jeden Fall für alles eine ziemlich sinnvolle Erklärung. Der liebe Sigismund, wie er sich vorstellt, Sigismund Markgraf.
Auch wieder ein schöner Name, so eigentlich, also die sind immer, die Namen sind dick. T-Rex erzählt auch, dass Wilde Beben der Führer war und wie ein Vampir aussah. Und dann findet er noch einen Blutstropfen, und dann ist eigentlich die Vampir-Story korrekt. Dann haben wir eigentlich alles drin.
Richtig. Das Einzige, was uns an der Stelle eben offen bleibt, ist, wo ist Nolo abgeblieben?
Genau.
Geschrien hat sie, das klang auch relativ realistisch.
Ja.
Und Georg macht sich schon große Sorgen.
Und der versucht sie telefonisch zu erreichen.
Na, erstmal schaltet er tatsächlich ein bisschen untypisch sofort die Polizei ein und die Polizei durchsucht auch in einem Großaufgebot, wird dort beschrieben, dort die gesamte Szenerie, aber Nolo kann nicht gefunden werden. Und so ist Georg dann erstmal wieder zu Hause im Studentenheim in der Berliner Suarezstraße. Und es wird erwähnt, dass es schon nicht mehr er ist in seinem nicht mehr ganz so aufgeräumten Zimmer.
Die Bude ist wieder unordentlich. Also wir haben T-Rex wieder, wie wir ihn kennen. Und das ist auch so, da fühle ich mich auch heimatlich und da möchte ich auch bei bleiben. Und dann gibt die Frage auf, wer hat die Wasserbetriebe gekauft? Es gibt englische Firmen, dazu habe ich auch einen Anteil. Und dann gibt es aber eben nicht, sondern es war RWE und da gibt es ein Stichwort wie Wendy. Und es gibt einen Vertrag mit den Käufern und eine versprochene Rendite in hohem Bereich, 8% in meiner Laufzeit von 28 Jahren. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich würde so einen Vertrag sofort schließen.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie Geld drucken. Das eigentlich, und man hatte den Anfangsvertrag, ich könnte es nochmal kurz erörtern, die Wasserbetriebe sollten in ein Holding-Modell eingebunden werden im Jahr 2012 und das Land Berlin 50,1% halten und die Unternehmen RWE und Veolia, damals Vivendi, sollten mit jeweils 24,95% beteiligt werden. Heute mittlerweile wurde dieser Anteil auf 70,1 erhöht vom Land wieder. Also wir sind wieder bei 70, und der Rest ist bei Veolia und RWE. Und dann geht die Frage auf, klingt Gesundbrunnen nicht nach Trinkwasser? Gesundbrunnen und alle Straßen da drumherum, ich habe da mal gewohnt, ich kenne es ein bisschen in Wedding, man hat da sehr viel mit Wasser. Also es heißt Gesundbrunnen, die Brunnenstraße, die Badstraße. Da ist also sehr viel mit Wasser, ist so ein bisschen sozusagen der Zusammenhang damit hergestellt mit Wasser.
Ja, nicht nur der Zusammenhang, sondern dieser Zusammenhang, der hat ja auch geschichtliches geschichtliches.
Es gab auch Tatsache mal Quellen.
Tatsache gab es dort eine Quelle.
Ja.
Und diese Quelle wurde, und jetzt haltet euch mal ganz kurz fest, denn wir kommen, ich kann das jetzt glaube ich vorwegnehmen, denn es kommt jetzt im folgenden Dialog, den Georg mit Kim über den Gesundbrunnen führt, ohnehin zutage. Denn Friedrich der Zweite hatte einen Hofapotheker. Friedrich der Zweite, auch hier schließen wir wieder eine ganz kurze Verknüpfung in die letzte Folge. Friedrich der Zweite war nämlich der das Bernsteinzimmer verschabelt hat, einen russischen Zar. Mhm. Der hatte einen Hofapotheker und der hieß Heinrich Wilhelm Behm.
Ja, Wille.
Das Wille, das haut doch dem Fass den Boden aus. Der gute Mann ist also schon tot.
Ja.
Was vielleicht auch die etwas
Wille sah ja auch nicht sehr lebendig
die aus. Etwas leichige Erscheinung, die langen Haare und die krummen gebogenen Fingernägel und was nicht alles da beschrieben wird. Er hat von 1708 bis 1780 gelebt und auch für Vampire wäre das dann doch schon ein relativ beträchtliches Alter so im Schnitt. Ja gut, wir gehen jetzt hier nicht von den großen alten Vampiren aus, sondern eher so von dem, was sich so, so im Gesinde treibt. Ja,
das ist kein Dracula-Niveau, ja?
Ja, ja. Und jetzt dieser Hofapotheker stieß auf diese Quelle. Und diese Quelle hatte einen besonderen Geschmack. Es wurde dem relativ schnell Heiltätigkeit nachgesagt und so weiter. Und der Wilhelm Behm, der ließ diese Quelle untersuchen, und zwar von einem Chemiker. Und jetzt dürft ihr euch natürlich einmal ganz kurz raten. Wie hieß der? Ja, ganz genau. Sigismund Markgraf. genau genommen Andreas Sigismund Markgraf. Das heißt, die beiden Herren sind wohl offensichtlich beide schon recht lange tot und haben nichts weiter als ihre ersten Vornamen weggemacht. Es gab dann übrigens noch, der Gesundbrunnen hat auch eine durchaus interessante Geschichte, der Wilfried Behm, der hat dann also sozusagen ein Pachtrecht von Friedrich II. Gewährt bekommen, hat da sowas wie eine Badeanstalt aufgebaut. Das ist allerdings alles relativ schnell wieder krachend gegangen. Und in der Neuzeit Ist diese Quelle versiegt, weil sie bei Bauarbeiten versehentlich zugeschüttet wurde?
Also es gibt auch die Geschichte, lustig ist, wir sind jetzt wieder in so einem Element, was wir beim letzten Mal so ein bisschen schlecht bewertet haben, weil man fährt wieder zum Gesundbrunnen. Und ich muss erstmal ein bisschen so örtliche Kundgebung geben. Also man ist am U-Bahnhof Gesundbrunnen und dem gegenüber liegt der Humboldthain, ein Park, eine Parkanlage, die sehr, wo da drüber der Flakbunker thront. Also man sieht ihn so an der Seite, man sieht ihn von den S-Bahn-Gleisen aus, man kann ihn eigentlich immer sehen.
Ist übrigens meines Erachtens eine sehr schöne Parkanlage.
Ja, ja, ist für den Wedding eine sehr schöne Parkanlage und man hat vom Flakbunker aus oben eine wunderbare Aussicht. Das ist wirklich ein toller Blick oben und dieses Gitter, was man außen hat, das ist auch relativ, also ist bis zum Fuß runter, man hat so wirklich einen sehr freien Blick. Und T-Rex und Kim fahren wieder zum Flakbunker runter und zum Gesundbrunnen. Und man erkundet dort ein bisschen die Parkanlage drumherum und sie finden eine sehr interessante Figur, nämlich die Diana mit den Windhunden. Mhm. Wir erinnern uns, die war schon mal Thema und die steht auch so im Louvre und die steht auch tatsächlich im Gesundbrunnen.
Wir hatten es damals gesagt, es gibt viele, viele Kopien und ja, genau. Nachbildungen dieser Statue, die verschiedensten Volksstämmen in der Welt verbreitet wurden.
Sie ist doch nicht ganz so filigran gearbeitet. Ich habe sie mal rausgeholt. Die ist also nicht ganz so schön wie die im Louvre, aber sie hat auch viel erlebt da. Also sie ist auch in einem Bereich, wo es jetzt für eine Statue sehr schwierig ist. Sie heißt übrigens nicht Diana mit den Windhunden, sondern sie heißt vom Titel her nur die Jagende.
Ja.
Also dementsprechend. Gut, jedenfalls man findet das, man ist wieder, dann gibt es wieder einen kleinen Überschnitt, man ist wieder im Studentenwohnheim, man ist wieder beim Recherchieren, man ist wieder bei der üblichen Arbeit und T-Rex wieder wie von Sinn und Kim ist irgendwann übermüdet und geht. Und dann bricht ein neuer Tag an und er ruft den schmierigen Reporter Kai Siegmann an und trifft ihn im Club Olympus, einem Wellness-Club. Er braucht Tipps
von Natürlich Siegmann. Treffen wir ihn irgendwo, wo man baden kann, wo es um Wasser geht.
Natürlich. Ist ja klar. Also passt ja wohl zum Thema.
Ja, sonst sind sie immer essen gegangen, planschen. Waren sie noch nie miteinander.
Ja, man geht ja wohl mal mit seinem besten Kumpel mal planschen. So, auf jeden Fall, er braucht Tipps von Siegmann über Geheimgesellschaften, die er Geheimniskrämer nennt. Das finde ich ganz witzig. Mhm. Geheimniskrämer. Jetzt muss man dazu sagen, die Vorlage zu Kai Siegmann ist ja wohl sicherlich Herr Diekmann, von der ehemalige Chefredakteur der Bild, der ja auch mit der Atlantikbrücke in einer Art geheim ist die ja nicht, aber er ist auch in einer sehr kleinen Gesellschaft von einflussreichen Menschen.
Ja.
Also hier will man so ein bisschen den Bogen zu den realen Versuchen. Man forscht, also der Tipp ist, man soll nach Wilde Behm forschen, wie du gesagt hast, leider schon tot.
Stimmt, ich habe das ein bisschen vorweggenommen. Ich dachte, genau. Ich hatte das mit Kim schon erordert, aber das war tatsächlich erst.
Auch der Helfer ist ein Fake, finden wir auch schon raus. Aber beide Namen weisen irgendwie auf heilendes Wasser hin. Am Gesundbrunnen eisenhaltiges Wasser, es wird so ein Thema dann. Und wir wissen alle, wenn wir heute, jedenfalls Leute, die es betrifft, es gibt einige Menschen, die haben Krankheitsbedingungen bedingt, müssen manchmal sich ein Mineralwasser doch mal durchlesen, wie hoch ist der Natriumanhalt und sowas, müssen da doch mal drauf gucken. Und dementsprechend ist schon wichtig, wie eisenhaltig ist so ein Wasser. Das hat auch was mit dem Geschmack zu tun. Und dann gibt es einen Hinweis auf eine Mary Kane und die Druid Society. Du guckst mich jetzt gerade so an.
Das Show ist mit dir entgangen.
Ja. Egal. Also es gibt nur diesen Hinweis. Ich habe es mir nur als ist jetzt auch nicht wichtig. Das ist, können die Leute mal reinhören. Ist nicht so ein ganz tragendes Ding. Aber interessant fand ich, dass Sinclair in der letzten Folge war und jetzt wieder Druiden ein Thema werden.
Ja, also ich denke fast, man hat diesen Teil bei mir rausgeschnitten.
Glaube ich auch. Ist wahrscheinlich derselbe, der uns die Titelmelodie geklaut hat.
Na gut, wir lassen das einfach mal anheimstehen. Wir geben nicht auf, liebe Leute. Genau. Es gibt aber auch noch einige andere Hinweise oder kleine Seitenhiebe. Man spricht beginnend über Vampirismus, über die Geschichte des Vampirismus. Und hier wird sozusagen der erste dokumentiert beschriebene Vampir erwähnt.
Vlad der Fehler.
Nee, aber der war es lustigerweise nicht. Also tatsächlich bin ich nicht sicher, ob das hier richtig ist. Vor allem weiß ich auch nicht, ob ich es richtig geschrieben habe. Es wird ein kroatischer Bauer namens Jure Grando erwähnt, der wohl der erste dokumentierte Vampir gewesen sein soll. Ich meine tatsächlich mal gelesen zu haben, dass der erste Vampir, der damals, glaube ich, noch nicht Vampir genannt wurde, sondern er war, kommt aus der osteuropäischen Legendenwelt, ein Strigoi, wenn ich mich nicht täusche. Und Strigoi sind sehr unterschiedlich beschrieben. Strigoi sind grundsätzlich irgendwelche Wiedergänger. Jedenfalls meine ich tatsächlich, dass der erste dokumentiert, dass ich irgendwo schon mal gelesen habe, dass das ein kroatischer Bauer gewesen sein soll. Richtig. Und jetzt reden die beiden über die Realitätsnähe des Vampirismus, ja? Und wie kommt denn dieses Legendentum zustande? Auch hier möchte ich gar nicht so lange ausholen, ist aber ebenfalls ein äußerst interessantes Thema. Ich kann hier nur mal verweisen auf, also das sind natürlich mehrere Dinge, die dabei zustande gekommen sind. Hier wird zum Beispiel die Tollwut erwähnt, die Merkmale und Symptome auch auslöst, wie zum Beispiel Aggressivität und dass sich die Leute krampfartig auf die Zunge beißen und deswegen der blutverschmierte Mund. Es gibt aber tatsächlich auch noch ein paar, es ist ein sehr interessantes Thema, mit dem ich mich wirklich mal beschäftigt habe. Es gab Zeiten, in denen hat man solche Angst, lebendig begraben worden zu sein, dass dem, der sich es nicht leisten konnte, man wurde bestattet und da wurde eine kleine Kordel in den Sarg gelegt und oben war ein Glöckchen, das gab sogar die Friedhofsnachtschicht, die kommt genau, diese Wortschöpfung kommt genau daher, denn es gab jemanden, der die Nachtschicht dort hatte und gesessen hat und gewartet hat, ob jemand läutet. Diese Angst kam aus vielerlei Gründen zustande, weil die Medizin einfach noch nicht so weit war. Und nun ist es aber so, dass sich ja auch in solchen Särgen, ja, da finden ja Prozesse statt, ja, Verwitterungsprozesse. Und die haben eben auch was mit Verfall und dann eben auch mit schwerkraftsbedingter Bewegung zu tun und Verformung. Und da gibt es Hinweise darauf, dass das tatsächlich hin und wieder mal dazu geführt hat, dass eben die Glocke, die mit dem Strick an den Finger gebunden war, eben durchaus auch mal geläutet hat. Man hat diese Leute auch wieder ausgegraben. Man hat nachts aus den Särgen, die noch nicht vergraben waren, man hat Schmatzgeräusche gehört und Blut an den Mündern gefunden, was letztendlich ganz einfach mit Verwesungsprozessen zu tun hat. Dieses Schmatzen ist was entsteht, weil Gase entstehen, die dem Körper entweichen und eben auch Sekrete aus dem Mund und aus den Körperöffnungen austreten können, was die Leute natürlich dann damit einhergesetzt haben in ihrem Glauben, dass dieserjenige wieder geht und aufgestanden wäre, Blut getrunken hätte und sich gerade noch genüsslich die Lippen leckte.
Ja,
also kurzer Ausflug, sehr interessantes Thema, kann ich hier nur empfehlen. Hier geht man auf die Tollwut, wobei als Problem sofort dargestellt wird, dass ein Merkmal weist die Tollwut beim Vampirismus nicht aus, nämlich die Unsterblichkeit. Menschen, die mit Tollwut wirklich im Endstadium infiziert sind, die leben nicht mehr lang.
Ja, da ist die Unsterblichkeit plötzlich weit weg.
Das ist relativ fix.
Man muss dazu sagen, dass die Krankheiten aber einen Effekt noch haben. Und zwar der Körper hat die Kraft oder uns gibt uns ja Zeichen, wenn etwas fehlt. Das heißt, also kann ja sein, der Durst ist natürlich das Bekannteste, dass man hat Durst, man trinkt, weil einem Flüssigkeit fehlt. Aber es gibt natürlich auch so Momente, wo man denkt, ich habe unglaublich Appetit auf was Salziges oder auf was Süßes. Und das sind so Signale, die gegeben werden, richtig, wo ein Mangel entsteht.
Mir hat mein Arzt gesagt, nach relativ langer Krankheitsperiode, ich soll immer gut auf meinen Körper hin, weil ich hätte auf die seltsamsten Sachen Appetit. Und er hat damals gesagt, hören Sie gut darauf, in der Regel weiß Ihr Körper, was er haben will.
Genau.
So, manchmal, also, ja, klar, wenn man von einer schweren Magen-Darm-Grippe aufsteht und man hat echt gerade Bock auf Anchovy-Pizza mit jede Menge Knoblauch, dann sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig mit den Botschaften des Körpers sein. Aber grundsätzlich, ist das schon durchaus der Fall.
Ja. Also es gibt ja, es geht weiter und so ein bisschen diese Krankheitsbenennung, die werden wir jetzt, wie gesagt, nicht so weit ausführen, aber es gibt eine Krankheit, die Porphyrie, die, es gibt mehrere Bilder, die wir heute als Fabelfiguren wahrnehmen, wie zum Beispiel Elfen, da gibt es Krankheiten dazu. Das könnt ihr gerne mal googeln, das ist nämlich sehr interessant und das ist so ein bisschen unterhaltend, aber es ist halt auch, die Leute haben darunter schon ganz schön stark gelitten und bei der Porphyrie ist halt ein sehr starker Mangel an Eisen und an Hämoglobin und das führt halt zum Zurückweichen des Zahnfleischs, deswegen haben die Leute lange Zähne, sie haben eine fahle Haut.
Sind meist sehr hager.
Genau, und sie sind sehr geruchsempfindlich, deswegen können sie Knoblauch nicht vertragen. Und also da kommen Geschichten zusammen. Alles, was wir uns so als Vampir-Effekte uns so haben erzählen lassen, wird dann plötzlich sehr logisch und eigentlich gar nicht mehr so spektakulär. Aber ja, es gibt halt Krankheiten und auch, wie gesagt, es gibt die Elfenkrankheit, wo sich Ohrenenden zusammenrollen. Deswegen haben die Leute spitze Ohren oder so.
Also oder Kinder, die mit zusammengewachsenen Beinen auf die Welt, genau, gekommen sind. Wer,
die Meerjungfrauen-Syndrom.
Die Meerjungfrauen. Wer sich dort auch mal, auch hier ist ein Berliner Ausflugstipp. Es gibt eine, das klingt jetzt immer ein bisschen makaber, wenn man es so sagt, aber es wurde, glaube ich, jetzt das letzte Mal da war auch wirklich so gesagt, es gibt eine Ausstellung über konservierte Fehlgeburten. Dort wird eben auch, also es ist eine sehr makabere Ausstellung, man sollte schon ein bisschen festen Magens sein, wenn man für solche Sachen vielleicht empfindlich ist, ist schwierige Sache, es ist eine ausgesprochen interessante, wenn auch sehr morbide Ausstellung.
Also es gibt einen, und Wille, wieso Wille?
Wille? Wille, ja, Wille ist gerade gar nicht da.
Nee.
Also Wille sitzt nicht mit im Pool,
dann das ist
immer noch Kai Sigmann.
Ja, genau. Es gibt eine Erwähnung des Denkmals im Kreuzberg. Darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Da habe ich einen Notizfehler. Also es wird ein Denkmal erwähnt und eine Kolonie für Fledermäuse. Und da gibt es dann noch den, wolltest du?
Nein.
Aber
ich kommentiere das gleich nur.
Kommentier es jetzt, weil jetzt kommt gleich ein Überschnitt. Kommentier es bitte
jetzt. Ja, genau. Also der Schnitt ist jetzt schon wieder ein bisschen witzig. Das ist ein bisschen wie Kreuzberg und Königsberg und Unterberg. denn man macht Folgendes. Man geht also auf theoretische Spurensuche und man kommt darauf, dass Vampire ja so ein bisschen was mit Fledermäusen zu tun haben. Und dass man ja gehört hätte, dass im Humboldt-Bunker, wo man Nolo übrigens immer noch nicht gefunden hat, auch Fledermäuse hausen würden. Aber Fledermäuse würden ja nicht nur im Humboldt-Bunker, sondern auch am Kreuzberg an dem Denkmal hausen. Und man geht deswegen davon aus, dass die nächste logische Alternative, wo sich diese sogenannten Vampire treffen, doch bestimmt am Kreuzberg wäre.
Und das, mein lieber Dirk.
Musste ich übrigens ablesen, hätte ich nicht rekonstruieren
können. Und das, lieber Dirk, ist mal komplett unlogisch.
Nein.
Macht null Sinn. Aber ist doch für das Hörspiel aber scheißegal. Und das ist eben genau der Punkt. Das sind immer Sachen, die bringen mich immer so ein bisschen innerlich zum Lächeln und
ja, an der Stelle war es tatsächlich niedlich gemacht.
Genau. Es war, also, und man kommt nach dem, es gibt einen Überschnitt und man kommt darauf, jetzt haben wir für eine sehr komplizierte Folge eine sehr einfache Erklärung und die Erklärung heißt Vampire, Menschen mit Blutarmut.
Ja, und folge den Fledermäusen.
Genau. Man folgt Mausen. Den Fledermäusen.
Mäuschen.
Den, genau. Und Sigmar und T-Rex sind am Kreuzberg. Ich meine, die beiden auf großer Mission, das muss auch ein witziges Bild sein, aber
ja,
gut, okay.
Ganz ehrlich,
da,
ja.
Da hätte bloß noch Kommissar Banner gefehlt, dann wäre das dynamische Trio zusammen gewesen.
Naja, dann vielleicht noch eine große Docke wie Scooby-Doo oder so.
Also diese Zusammenkunft, ja, Sigmar und T-Rex da am Kreuzberg. Und am dritten Tag gibt es dann
übrigens
am
das
dritten Tag.
Ja, die haben echt ausgehalten, ne? Aber das Frappierende an der ganzen Geschichte ist, diese haarsträubende Schlussfolgerung, die ist am Ende richtig und die versammeln sich da wirklich.
Ja, am dritten Tag hat man den großen Beobachtungserfolg, 23 Uhr, natürlich 23 Uhr, und schwarze Gestalten betreten mit Schlüssel den Raum im Denkmalsfuß.
Richtig.
So.
Natürlich folgen Kai und Georg.
Ja, weil die machen ja auch nicht hinter sich zu. Und das ist nämlich ganz, und sie sehen Kerzen und eine schwarze Messe. Ich zitiere, eine schwarze Messe.
Ja, ja.
Vielleicht lag da auch nur ein schwarzes Messer. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen sie eine schwarze Messe. Sigmar fotografiert und wird erwischt. Und da habe ich auch so bei mir gedacht.
Das war eine tolle Geschichte, oder? Keicheln, ob das jetzt so clever war, ja. Vor allem nicht nur, dass man natürlich sofort, wir haben es ja nicht gesehen, wir sind ja Hörspielhörer, ja.
Ja,
aber man sieht den Blitz förmlich. Ja, also man hört ihn. Und selbst wenn Kai Siegmann so schlau war, nicht den Blitz einzuschalten, die Kamera ist so ohrenbetäubend laut, dass sie auch wirklich den letzten Vampir noch aus seiner Kammer hervortreibt.
Ich meine, du musst ja mal überlegen, jetzt nochmal so rein, wir ziehen es jetzt ein bisschen ins Lächerliche, ja. Aber da klettern diese zwei Helden in diesen Denkmalsfuß, ja. Und dann blitzdingst Kai erstmal die gesamte Vampirmeute.
Ja, genau. Drei Tage liegen sie versteckt und in Büschen auf der Lauer und dann hat er einen Blitz nicht ausgeschaltet. Also, ob es nun an Kaichens Blitz liegt oder ob es an der lauten Kamera oder sei es auch dem Zufall geschuldet, die beiden werden entdeckt.
Genau, sie werden natürlich entdeckt. Die Vampire in Anführungsstrichen packen die beiden, man zerrt sie in den Raum. Und man trifft in diesem
Raum. Und auch hier werden wieder die Motive schön aufgegangen. Naja, hunderte Hände, die nach ihnen greifen und.
Ja, oh. Das ist aber schön. Also jetzt nur zu sagen, ja, wir wurden gepackt und da in die Mitte geschliffen.
Nein, ich wollte das jetzt auch gar nicht schlecht machen. Ja. Ich finde das eine durchaus stimmungsvolle Geschichte, genau. Weil es zerrt uns von der feurigen Rede des Senny Schalls am Anfang, genau. Alias Wille,
die Anfangssequenz kommt
plötzlich wieder in diese Vampirwelt zurück, genau. Was meines Erachtens sehr geschickt gemacht wurde.
Sehr gut, und ich bin auch von der Anfangssequenz, ich hatte es vorhin noch nicht so kommentiert, aber ich finde, er hat das so geil gemacht, diese Rede, die ist cool. Also
ja,
die ist
wirklich, richtig, sprecherisch, Wahnsinn, echt
Stimmung,
cool.
Stimmung, geiles, kleines Echo drunter, schön gemacht. So, und man trifft.
Klingt auch so leicht irre.
Ja, genau, er ist richtig cool.
Ja, er driftet auch immer ein bisschen in die Kopfstimme ab. Hm. Wo hat denn dieses ganz hohe, nebenbei gesagt, für Leute, ich bin da natürlich ein Kenner, in der 2000er Neuverfassung der Zeichentrickserie von Masters of the Universe spricht er Skeletor.
Okay. Das ist natürlich cool. Und man trifft auf Wille Beam. Darauf wollte ich jetzt den ganzen Satz. Man muss sagen, Beam zieht die Rolle durch, oder? Wille ist voll in seinem Ding.
Natürlich hat er auf sie gewartet.
Genau. Aber er weiß auch irgendwie, mit ihm stimmt was nicht.
Was aber ein bisschen witzig ist, drei Tage liegen die in den Büschen, am dritten Tag versammeln sie sich und Wille sagt, ich habe auf euch gewartet. Da hätte man also,
Ist er dreimal schon an dem vorbei, Lahatsch, was ist los?
Er hatte wahrscheinlich gedacht, dass sie drei Tage länger brauchen, um den Fledermäuschen zu folgen.
Ja, auf jeden Fall. Also ist auch schön. Und jetzt kommt eigentlich eine wieder long story short. Ja, jetzt wird es eigentlich relativ wuchtig am Ende. Ja. Jetzt geht's plötzlich. Also jedenfalls, Beam zieht seine Rolle voll durch und bla bla bla. Und dann gibt's eine schöne Storydrehung und Wille will wissen, warum 1,5 Milliarden Menschen an Anämie leiden. Es ist eine der häufigsten Mangelerkrankungen. Er wirkt da auch so ein bisschen in seiner Rede verzweifelt, auch wieder gut gesprochen im Übrigen. Ne?
Ja.
Und man kommt natürlich auf den Bogen, dass auch im Trinkwasser grundsätzlich Eisen fehlt, also das Element Fe, und daher Mangelerscheinungen existieren.
Ja, und also ich sag mal, dass es tatsächlich Eisenmangel ist ja eine Volkskrankheit. Ne? Also bei mir tritt sie krankheitstherapiebedingt tritt das hin und wieder mal auf. Das heißt, ich bin in den Genuss von Eisenmangel schon ein oder zweimal in meinem Leben gekommen. Das ist relativ leicht zu beheben. Und Tatsache, es ist ein relativ schleichender Prozess. Also man muss wirklich tatsächlich sich selbst sehr, sehr genau beobachten und sehr sensibilisiert sein dafür, um überhaupt diesen Prozess zu bemerken. Und er führt am Ende dann dazu, dass man, also was heißt am Ende, ja, also bei fortschreitend niedrigem Eisenpegel führt es dazu, dass man sehr schnell müde wird, sehr oft sehr müde ist, unkonzentriert ist, geistig nicht mehr voll auf der Höhe ist. Und ich spreche hier nicht mal von einem krankhaften Zustand, sondern nur bei mir in meinem Fall von einem leichten Mangelerscheinung, ja, die mit einer einfachen Infusion auf unabsehbare Zeit wieder gelöst wird. Ja, also und wenn ich jetzt Leute sehe, die wirklich sozusagen, wo das Blut auf krankheitsbedingt vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, dieses Eisen überhaupt zu speichern, in irgendeiner Weise für den Körper zu verarbeiten, diese Leute, das kann ich mir vorstellen, wenn sich das wirklich zu einem pathologischen Zustand steigert, dann kann Eisenmangel schon was ganz Extremes mit Menschen machen. Bis zum Wahnsinn.
Ja, natürlich, weil es ja auch ein relativ beruhigendes Element im Körper ist, weil es ja auch Sachen ausgleicht. Jetzt wird die Sache ein bisschen holprig, finde ich. Hatte ich schon erwähnt, jetzt kommt T-Rex trifft jetzt in der Folge wieder auf Nolo. Nolo reagiert für mich sehr merkwürdig.
Also sie ist auf jeden Fall, Will Behm vertraut sie seinem Gehilfen Ilianus an. Ilianus fährt mit den beiden zu einer Villa am Platz des 23. Aprils. Am Platz des 23. Aprils, was nebenbei gesagt der Namenstag des Heiligen Georg ist.
Natürlich.
Ist in Köpenick.
Ja.
Ja. Und in dieser Villa tummelt sich Nolo quietschvergnügt auf dem Sofa, ist vollkommen wohlauf und reagiert tatsächlich ein bisschen seltsam, weil sie sagt einfach, na Mensch, die Späße, die bist du doch von mir aus Paris schon gewöhnt und so weiter.
Ja.
Ich meine, hey, es hat geschrien, die wurde im Dunkeln verschleppt, sie musste davon ausgehen, dass Georg und alle anderen sich echt Sorgen machen. Es gab zwei riesen Polizeiaktionen in Berlin, in denen Nolo nicht gefunden ist. Und sie sagt, ach, na ja, ach, das war alles nicht so schlimm.
Jetzt muss man dazu sagen, wir als Offenbarung 23 Hörer wissen, völlig normal. Also, weißt du, man ist ja jetzt schon viel gewohnt. Wir sind jetzt in Folge 15, wir haben uns daran gewöhnt.
Ja, vielleicht hat sie auch einfach ihren Bruder Gennady angerufen und der hat der deutschen Polizei gesagt, ey, macht mal nicht so ein großes Ding
drauf. Genau, ich weiß.
Ja, die sitzt bei mir zu Hause auf der Couch.
So, und jetzt, wie gesagt, jetzt hoppelt sich die Story so ein bisschen zu Ende. Jetzt geht's darum, Eisenentzug, ist das Plan oder Zufall? Und dann gibt's noch einen lustigen Hinweis auf einen Lebensmittelkonzern mit einem N am Anfang und
Das mit dem N am Anfang wird allerdings nicht erwähnt.
Genau.
Aber wir wissen natürlich alle, von wem es geht.
Wir wissen, worum es geht. Und dann gibt es noch die Schlussfrage, die sich in den Raum stellt. Macht Eisenmangel dumm?
Ich würde behaupten, ja. Also in der Endkonsequenz, also Dummheit ist ja auch ein großes Wort für viele Art von Zuständen. Es gibt sehr intelligente Leute, die dennoch sehr Dummes tun. Es gibt der Definition nach sehr dumme Leute, die vielleicht ganz andere Talente haben und hervorragend durchs Leben kommen. Also Dummheit finde ich immer ist eine schwierige Geschichte. Aber es macht auf jeden Fall geistig träge. So viel kann ich bestätigen.
Also auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende. Und wir haben jetzt hier 56 Minuten lang diese, ich möchte mal sagen, voluminös, vampireske Vergangenheitserzählung mit wasserhaltiger Wertestory durchgekaut.
Verdammter!
Heute habe ich gedacht, nach dem letzten Mal habe ich gedacht, jetzt kommt hier alles. Ich pack alles aus.
Ja, also das ist
sei ruhig ein bisschen beeindruckt.
Vielschichtig. Ja, ich komme nicht mehr mit, tut mir leid. Also ich,
auf jeden Fall, wir kommen jetzt zur Bewertungsphase. Und du hast gemutmaßt, wir werden uns. Heute sind wir uns aber uneinig.
Heute sind wir uns uneinig.
Und
ich denke so, Markus, du. Du fängst an. Heute fängst du an.
Also, ich mag das Thema Vampire. Muss ich ehrlich sagen.
Das geht wieder in die falsche Richtung.
Ich mag das Thema Vampire. Ich finde, ich war ein bisschen irritiert, als das erste Mal der Wasserstory-Schwenk kam beim ersten Hören. Ich finde, Klaus-Dieter Klepsch macht das mit Bravour, diesen Vampir zu sprechen. Ich finde.
Ich mache jetzt Folgendes. Wir machen das wie vorhin. Ich schreibe hier, heute habe ich nur das Smartphone da und ich werde hier eine Zahl aufschreiben. Ich fürchte, es geht wieder genau in die gleiche Richtung. Okay, na dann erzähl weiter, entschuldige bitte.
Und der einzige Punktabzug, den es bekommt, ist die etwas merkwürdige Auflösung der Entführung. Die ist ein Minusding, sage ich ganz ehrlich. Dass Nolo wieder da ist und sich so relativ lässig sagt, ja, weiß ja, wie ich so bin. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber ich bewerte es mit, jetzt drehe ich mal kurz, 4 von 5 Punkten.
Wir sind nicht uneinig, aber auch nicht ganz gleich, denn hier unten in der Zeile steht
4,5 von 5
bei mir. Und zwar leider, was heißt leider, also witzigerweise merkt man dann doch, dass wir uns dann hier wieder dann doch mal ein bisschen ähnlich sind. Also irgendwie kriegen wir kaum eine Divergenz in unsere Bewertungen. Ja. Eigentlich schade, ich freue mich auf diesen Tag, an dem das passiert. Ja, der Vampirismus, das finde ich auch eine total coole Thematik. Ich bin auch ein begeisterter Gruselhörspielhörer. Das heißt hier, ich mag sowohl die etwas gruseligen Folgen der 3 Fragezeichen. Ich finde, John Sinclair habe ich in allen Varianten und auch durch alle Epochen, da habe ich alles gehört. Ich mag auch die aus den 80er Jahren, diese H.G. Francis-Geschichten und hier das Horrorkabinett und so weiter. Ich höre sowas echt gerne, deswegen finde ich die Thematik Vampirismus in der Offenbarung 23, in einem Offenbarung 23-Kontext schon mal ziemlich cool. Ja, also da hätte es mich wahrscheinlich thematisch schon wieder auf die drei Punkte gerissen. Warum gebe ich mehr? Genau. Hervorragende Sprecherleistung. Unser Seneschall, unser Klaus Klebsch, der ist einfach eine Wucht.
Ja.
Ja. Das Witzige ist, ich habe ihn eben, aber ich bin nur auf den Namen nicht gekommen. Ich habe die Folge das erste Mal gehört und dachte eben sofort als großer Fan, Skeletor, geil. Ja, und er kann das einfach und das kommt tatsächlich in diesem Kontext auch noch ganz gut rüber. Was ich ansonsten sagen muss, finde ich den Twist ziemlich geil zwischen wir bauen auf mit dem Bernstein der vorigen Folge, der auch rotes Elixier genannt wird. Wir gehen über das rote Elixier des Vampirismus, die Blut trinken und wir kommen auf eisenhaltiges Wasser, was de facto unter den selbsternannten Vampiren herumgereicht wird, um den geistigen Verfall zu verhindern. Und wir wissen das alle, Eisen im Wasser wird rot. Rot, da braucht man nur mal die schwedische Seenplatte besuchen. Da hat man lauter rotes Wasser. So, mit weißen Badehosen geht man da nicht rein. Weil, ja. Und diesen Twist finde ich ziemlich geil. Lebenselixier, so schön vertwistet so. Und fand ich am Ende einfach eine geile Geschichte, wie man es draus gemacht hat. De facto muss ich aber eben auch sagen, wir folgen den Fledermäusen hinterher und eigentlich geht's Nolo die ganze Zeit total gut. Da hätte man noch mehr draus machen können. Ich bin da gnadenvoll und ziehe nur einen halben Punkt ab, weil mir der Rest echt gut gefallen hat.
Ja, also besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Und wie immer die Aufforderung, bewertet uns, teilt uns, schickt uns Nachrichten. Wenn ihr Fragen habt, ist das in Ordnung. Wir nehmen es auch gerne in die Sendung mit auf. Wenn ihr Kritik habt, wir lesen es auch gerne mal vor. Bisher seid ihr da sehr verhalten. Und aber es würde mich freuen, ein bisschen mehr Interaktivität dabei zu haben. Obwohl wir es auch gut finden, wenn ihr uns einfach devot zuhört. Da können wir auch gut mitleben.
Absolut.
Ne?
Ja, ansonsten ja, kann ich mich da dem Markus nur anschließen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, unsere Darstellung. Ich hoffe, ihr Kinder der Nacht bleibt uns gewogen. Wir machen Feierabend für heute und werden als erstes mal sämtliche Eichenpflöcke aus unseren Wohnräumen entfernen und
den Knoblauch wegschmeißen.
Genau.
Bis dann, wir sind raus.
Ciao.
Kultur-Podcast heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung. Kultur-Podcast heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung.